Inforadio Podcast.
Stefan sieht man häufig in der U7.
Ich lebe nun mal seit vielen Jahren auf der Straße.
Das dichte schwarze Haar hängt ihm wirr ins Gesicht. Die Kleidung ist ungepflegt. Fahrgäste rücken auf ihren Sitzen ab, wenn er durch die Gänge schlurft. Er wirkt teilnahmslos, abwesend, oft spricht er halblaut vor sich hin. Stefan ist obdachlos, einer von 4.000 bis 10.000 Obdachlosen in Berlin. Mehr als die Hälfte, so nehmen Helfer an, sind psychisch krank, viele süchtig, mehrfach beeinträchtigt also. Dieter Puhl war bis zum letzten Jahreswechsel Leiter der Bahnhofsmission am Zoo. Ihm sind bei seiner Arbeit viele Menschen mit psychischen Problemen begegnet. Manche Symptome fallen sofort ins Auge.
Den Wahnsinn kriegen wir 24 Stunden am Tag und in der Nacht mit Menschen, die schreien. Du unterhältst dich mit jemandem, der 45 ist und fragst ihn, 45 Jahre alt zu sein und schlechte Zähne zu haben. Das kenne ich aber, 45 Jahre und gar kein Zahn mehr. Was ist denn mit dir passiert? Und dann lächelt er mich an und sagte, ich habe mir meine Zähne vorgestern mit dem Schraubenzieher selbst gezogen.
Die größte Wohnungslosenstudie Deutschlands, die Seewolf-Studie des Münchner Krankenhauses rechts der Isar, untersucht seit 2011 die Zusammenhänge zwischen Obdachlosigkeit und psychischer Erkrankung. Dass so viele psychisch kranke Menschen heute auf der Straße leben, so liest man darin, geht auf eine zweifelhafte politische Entscheidung zurück.
Nach Verabschiedung der Psychiatrie-Enquete 1975 wurde in Deutschland die Zahl der stationären Psychiatriebetten erheblich reduziert. In den Anfangsjahren dieser Enthospitalisierungsmaßnahmen blieb es zunächst unbemerkt, dass ein Teil der chronisch psychisch Kranken in der Gemeinde nicht Fuß fassen konnte, sodass sie sukzessive in die Wohnungslosigkeit gerieten.
Laut der Seewolf-Studie sind etwa 77% der Obdachlosen psychisch krank. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind abhängig, meist von Alkohol. Dann folgen Depressionen und Psychosen. Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen bedingen sich dabei gegenseitig. Nicht selten führt eine Depression zum Verlust der Wohnung. Aber auch das Leben auf der Straße und die Dauerbelastung durch Stress und Lärm können krank machen. Der Psychiater Norbert Hüms arbeitet seit Jahren in verschiedenen Hilfseinrichtungen für Obdachlose. Er bietet Gespräche an, psychiatrische Beratung und Betreuung. Doch der Erfolg ist gering. Patienten gibt es genug, aber sie kommen nicht zu ihm. Nicht zuletzt, weil sie mit Psychiatern schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ganz oft waren sie gegen ihren Willen in Behandlung oder jedenfalls haben das in schlechter Erinnerung, haben das als freiheitseinschränkend, als eher unangenehm empfunden, leider selten als hilfreich. Und sie erwarten eigentlich gar nichts von der Psychiatrie. Man kann sogar noch zuspitzen und sagen, viele sind eigentlich so ein bisschen auf der Flucht vor der Psychiatrie. Die wollen damit gar nichts zu tun haben.
Wenn die Betroffenen nicht kommen, um Hilfe zu suchen, dann muss die Hilfe zu ihnen kommen. Doch das ist nicht so einfach. Norbert Hüms vermittelt Sozialarbeitern psychiatrisches Grundwissen.
Außerdem mache ich Fortbildung noch und habe so ein Projekt gestartet, wo ich versuche, Fallbesprechungen zu machen mit Sozialarbeitern. Also mein Angebot ist, wir treffen uns einmal im Monat und besprechen mal schwierige Fälle. Diejenigen, die den ersten Kontakt haben, sind eigentlich die Sozialarbeiter oder die Allgemeinärzte.
Allgemeinmediziner wie Jenny Della Torre, die seit Jahren Obdachlose versorgt. Ihr fehlt vor allem auf Seiten der Ärzte Verständnis für die Situation der Obdachlosen.
Ich musste damit anders umgehen, selbst mit ganz normalen Krankheiten sozusagen. Mich anders verhalten als mit, sagen wir so, ganz normalen Menschen, die ganz normal leben. Also normal, sie gehen nach Hause, sie arbeiten und so weiter. Sie haben alles zur Verfügung, sie ist krankenversichert, sie hat Familie und so. Plötzlich hat man mit jemandem zu tun, der gar nichts hat.
In ihren Jahren als Obdachlosenärztin beobachtet Jenny Della Torre eine zunehmende Verwahrlosung ihrer Patienten. Die Öffnung der europäischen Grenzen hat auch den Drogenhandel vereinfacht, mit fatalen Auswirkungen auf jene Menschen, die sich ohnehin kaum zu helfen wissen.
Vor 20 Jahren hatte ich gesagt, okay, 10% meiner Patienten haben ein Drogenproblem und das hat jetzt richtig zugenommen. Weiß nicht, ob es jetzt 20-30% sind, die so ein Problem haben, weil es ist leicht, an Drogen anzukommen. Die sind ja auch günstiger zu haben. Und Christian Meth hat ja Einzug eingenommen und das macht ja noch mehr Schaden, als man denkt. Und dadurch auch natürlich die Psychosen, die dazu gehören, Halluzinationen, was weiß ich. Also man sieht das alles.
Um die, die auf der Straße leben, kümmert sich seit Dezember auch Wolfgang Wiltsch als Obdachlosenseelsorger des Erzbistums Berlin. Er lernt sie kennen, gewinnt ihr Vertrauen, ist herzlich, aber bestimmt. Durch ein falsches Wort kann der fragile Kontakt abreißen. Deswegen überlegt sich Wilsch auch genau, ob und wann er das Thema psychische Erkrankung anspricht. Zeit ist ein wichtiger Faktor.
Die Kontakte und die Wege sind manchmal lang. Ich spreche von 2 Jahren, manchmal 5 Jahren. Auch wenn jemand dann im Hilfesystem bleibt, wenn er Vertrauen gefasst hat, dann kann ich ja nicht sagen, das war's. Einzelne habe ich seit über 20 Jahren im Blick. Da ist dann der Kontakt 1-2 Mal im Jahr, aber sie sind im Blick.
Ich wohne außerhalb, bleib in der Pflegerei.
Kuddel hat Wolfgang Wilsch schon seit Jahren im Blick. Er ist depressiv, leidet unter Angstzuständen und innerer Unruhe. Eine ebenfalls diagnostizierte Schizophrenie leugnet er. Kuddel lebt im House of Life, einer Kreuzberger Pflegeeinrichtung. Er ist sehr gläubig, die meiste Zeit verbringt er in kirchlichen Gemeinschaften. Psychopharmaka unterdrücken seine Symptome, aber sie haben ihn auch unbeweglich und träge gemacht. Nicht nur, weil ihm Zähne fehlen, ist er schwer zu verstehen.
Was ist denn deine Angst?
Dass ich im House of Life meinen Platz verliere.
Und warum hast du da Angst, dass du im House of Life deinen Platz verlierst?
Weil dort gebaut wird.
Wo hast du denn vor dem House of Life gelebt?
Zu Hause, eigene Wohnung.
Und warum hast du die verloren?
Weil ich damit zurechtkam. Weil ich zu viel angesammelt habe.
Und mit der Ordnung bist du auch nicht so richtig klargekommen. Das Leben ist manchmal so ein bisschen Kopf gestanden, oder?
Ja.
Kuddel hatte Glück im Unglück. Nur dank dem House of Life lebt er heute nicht auf der Straße. Eine Behandlung von psychisch kranken Obdachlosen ist schwierig. Sie halten sich nicht an regelmäßige Termine. Und ohne Obdach entziehen sie sich der ärztlichen Überwachung. Also können ihnen auch keine Medikamente verschrieben werden. Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie sind, nicht zuletzt aus historischen Gründen, in Deutschland ein Tabu. Eine Unterbringung nach dem psychisch Krankengesetz, im Volksmund Zwangseinweisung, ist nur möglich, wenn ein Mensch sich selbst oder andere unmittelbar gefährdet. Aber wenn sich jemand seine Zähne mit dem Schraubenzieher zieht oder seine verfaulenden Füße nicht behandeln lässt, ist das denn keine Eigengefährdung? Dr. Thomas Götz, Berliner Landesbeauftragter für Psychiatrie.
Das ist eine schwierige Frage. Also spontan geht es den meisten von uns so, dass wir sagen würden, ja, das ist eine Eigengefährdung. Ich glaube, das lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Wenn wir jetzt in der Thematik drin sind, wäre das schon Rechtfertigung für eine Unterbringung nach Psych-KG. Dann würde man eigentlich nur mit dieser Information sagen müssen, es ist leider in Anführungszeichen keine akute Eigengefährdung. Also die Person gefährdet sich ja, aber droht jetzt nicht aufgrund einer psychischen Erkrankung in den nächsten 1 bis 2 Stunden zu versterben.
Zwangsmaßnahmen wie diese nehmen dem kranken Menschen jede Entscheidungsfreiheit. Und ob sie immer helfen, daran hat Obdachlosenseelsorger Wolfgang Wilsch seine Zweifel. Medikamente gegen Psychosen oder Depressionen können starke Nebenwirkungen haben. Mitunter machen sie die Patienten noch hilfloser als zuvor.
Es geht auf die Bewegung, es geht auf die Sprachfähigkeit, es geht auf kognitive Fähigkeiten. Menschen, die lethargisch werden, wo man sich manchmal tatsächlich auch fragen muss, was ist der bessere Weg? Lohnt sich das, wenn man dann ehemalige Gäste in Einrichtungen besucht? Wo ich dann auch verstehe, wenn einer sagt, ich bin eigentlich lieber auf der Straße.
Inforadio Podcast.